Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer neuen Podcast-Folge Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen. Ich habe heute gleich zwei Damen bei mir im Zimmer zum Podcast aufnehmen. Die kommen beide aus der Kinderklinik. Wir haben heute also ein Thema zu Kindern, nämlich Diabetes bei Kindern und alles drumherum. Das wollen wir heute ein bisschen näher ergründen und dazu begrüße ich ganz herzlich zum einen die Elke Müller-Rosberg. Hallo, liebe Elke.
Hallo, Anja.
Und zum anderen die Hanna Rehm. Ganz, ganz herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich habe schon ein bisschen vorweggenommen. Wir kümmern uns um Kinder dieses Mal in unserer Podcast-Folge und um eine besondere Erkrankung. Diabetes kennt, glaube ich, jeder, hat jeder schon mal irgendwas davon gehört. Aber irgendwie auch nur irgendwas davon gehört. So richtig genau weiß man es dann doch oft nicht, vor allem wenn man hoffentlich nicht betroffen ist. Und bei Kindern ist das sicher nochmal ein spezielles Thema. Deshalb freue ich mich sehr, dass ihr heute da seid und dass wir da ein bisschen näher drauf gucken. Vielleicht, liebe Elke, wie bist du denn zur Kinderdiabetes gekommen als Ärztin? War das schon immer dein Traum oder wie ist dein Weg?
Also ich glaube, mein Traum war es nicht, aber ich bin Kinderärztin und ich hatte schon in meinem PJ und meinem AIP einfach eine Stationsärztin, die sich dann sehr viel mit dem Diabetes beschäftigt hat und habe mit der schon ganz früh Kinderdiabetologie gemacht. Und irgendwie ist das irgendwie immer so ein bisschen bei mir geblieben. Und ich bin ja nicht nur Kinderdiabetologin, sondern auch Endokrinologin. Und also die Lehre von den Hormonen und der Diabetes, das Insulin ist auch ein Hormon, hängt einfach ganz eng zusammen.
Passt gut zusammen, genau. Zu dem anderen Thema müssen wir dann nochmal einen extra Podcast machen, glaube ich, weil sonst wird es, glaube ich, sehr viel für heute. Heute wollen wir uns mal tatsächlich auf den Diabetes konzentrieren. Ja, und bei dir, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Bei mir war es tatsächlich so, dass der Sohn einer Freundin meiner Mutter, als ich Kind war, einen Diabetes bekommen hat und mich das schon hat hellhörig werden lassen. Ich hatte damals natürlich nicht gedacht, dass ich Diabetologin werde, aber als es mir dann schon im Studium und dann auch hier in der Kinderklinik begegnet ist, habe ich mich erinnert und ich fand es immer super interessant. Er hatte damals tatsächlich auch schon eine Pumpe, was damals eine totale Neuheit war. Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben und so reingeschlingert, sage ich mal.
Sehr schön. Okay, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Vor allem, dass ihr euch auch diesem Thema widmet. Vielleicht, dass wir mal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Wie sind denn so die Zahlen? Wie viele junge Menschen sind denn betroffen in Deutschland? Wir konzentrieren uns mal auf Deutschland.
Also wenn man über den Diabetes im Kinder- und Jugendalter spricht, dann muss man erstmal differenzieren, über welchen Diabetes man spricht, ob man den Typ 1 meint oder ob man den Typ 1 und den Typ 2 meint. Und es ist tatsächlich weiterhin so, dass 90% aller Diabetesfälle bei Menschen unter 25 Jahren der Diabetes mellitus Typ 1 ist. Und deswegen sollten wir uns erstmal darauf konzentrieren.
Mhm. Kannst du noch mal kurz unterscheiden mit 1 und 2? Damit die Hörer, die das nicht so wissen, nochmal unterscheiden können, was ist?
Also der Typ 1 ist die Insulinmangelerkrankung, ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zugrunde gehen und dann ein Insulinmangel entsteht und die Kinder dann eben an der Insulinmangelerkrankung erkranken. Der Typ 2 Diabetes ist das, was man eher aus der Erwachsenenmedizin kennt, sozusagen der Alterszucker, der durch eine Insulinresistenz entsteht, der aber mittlerweile auch uns in der Kinderklinik beschäftigt. Wir haben mittlerweile auch Kinder mit Typ 2 Diabetes, aber die allermeisten unserer Patienten sind Patienten mit Typ 1 Diabetes.
Okay.
Genau, also in Deutschland haben im Jahr 2020 32.000 Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 gelebt und die Neuerkrankungsrate lag so bis 2020, hat man gesagt, so bei 25 Kindern pro 100.000 Kinder und dann ist die Erkrankungsrate während der Corona-Zeit sprunghaft angestiegen, sodass wir so bei 29 Kindern pro 100.000 waren und jetzt ist das so langsam wieder rückläufig. Im Vergleich dazu erkranken nur so 6 von 100.000 Erwachsenen. Das heißt, es ist eine Autoimmunerkrankung, die gerne im Kindes- und Jugendalter auftritt. Und bei uns in Esslingen ist es so, dass wir im Moment ungefähr 85 Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 betreuen. Und jedes Jahr erkranken circa 20 Kinder aus dem Kreis Esslingen neu an Diabetes, die dann von uns versorgt werden.
Sehr spannend. Also jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden, weil Corona und Anstieg von Diabetes. Jetzt frage ich mich natürlich sehr, was da passiert ist. Ist das zu Hause und die vielen Süßigkeiten oder wie kann man sich das erklären?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und wir haben auch tatsächlich Daten gesammelt. Es gibt ja das sogenannte DPV, das Diabetes-Patienten-Verzeichnis, das von der Uni Ulm gemanagt wird. Mhm. Und das ist ein Patientenregister, wo, ich glaube, am besten in ganz Deutschland eine Krankheit erfasst und studiert wird. Mhm. Und da haben wir auch immer angegeben, haben Neupatienten eine Corona-Infektion gehabt oder schon vorhandene Patienten. Und es kam raus, dass Corona direkt keinen Einfluss auf Diabetes-Neuerkrankungen hatte. Aber man geht davon aus, dass tatsächlich die Lockdown-Situation vielleicht einen Einfluss hatte. Manch einer sagt, naja, dann waren die zu Hause, haben viel mehr Süßigkeiten gegessen, aber das ist genau der falsche Gedanke, weil beim Typ 1 Diabetes ist es ja eine Autoimmungeschichte. Genau. Das hat ja mit Süßigkeiten nichts zu tun. Wir sagen auch den Patienten als allererstes, wenn die neu bei uns diagnostiziert werden, es ist niemand schuld. Mhm. Es liegt nicht daran, dass du zu viele Schoko-Osterhasen gegessen hast oder zu viele Bonbons. Daran liegt es überhaupt nicht, sondern es kommt ja durchs Immunsystem, das da auf einmal spinnt. Was man sich überlegen kann, war, dass durch die Lockdowns natürlich auch das Immunsystem runtergefahren war. Und wenn dann wieder Kontakt hergestellt wurde, wurden ja viel mehr Krankheiten ausgetauscht. Das wissen wir ja alle noch, dass wir zum Teil harte Winter hatten mit sehr vielen Infekten, auch als Erwachsene wieder. Dann wird das Immunsystem angekurbelt und hat möglicherweise eben auch die Produktion dieser Autoantikörper, die für den Diabetes verantwortlich sind, angekurbelt und somit mehr Entstehung bewirkt.
Wie spannend. Sehr, sehr spannend. Also das wäre ja schon fast ein eigener Vortrag, was Corona alles für Auswirkungen auf die Menschen hatte, psychisch oder auch durch Erkrankungen. Das ist ja schon ein spannendes Feld, dass das auch bei Diabetes so ist, hätte ich jetzt gar nicht vermutet oder dass es man das beobachten kann, aber ist ja total spannend. Ja, woran merken das denn die Kinder oder die Eltern oder wer auch immer, dass da irgendwas nicht mehr ganz so ist und dass das vielleicht auch mit so einer Diabeteserkrankung zu tun haben könnte?
Ja, das sind erstmal so ganz einfache Krankheitszeichen, würde man mal sagen. Die Kinder sind zu Hause in der Regel einfach schon seit ein paar Wochen schlapp, trinken mehr, müssen dadurch mehr zur Toilette. Das mehr Trinken ist eine richtig große Menge. Also kleine Kinder trinken dann plötzlich 3-4 Liter am Tag und große Kinder können auch mal 7-8 Liter am Tag trinken, müssen sehr häufig zur Toilette, auch nachts, fangen vielleicht nachts wieder an einzunässen, sind einfach sehr viel schlapper, sehr viel müder, nehmen an Gewicht ab, oft lassen auch die Schulleistungen danach, also kurz davor nach. Und werden dadurch auffällig. Und jetzt, wir können einfach kurz die Geschichte von dem Jungen erzählen, den wir gestern aufgenommen haben. Es ist ein 9-jähriger Junge, der ist jetzt am Diabetes erkrankt. Und der kam zu uns, der ist jetzt schon ziemlich schlapp, aber insgesamt noch in gutem Zustand. Und er hat genau das erzählt. Er musste mehr trinken, musste mehr zur Toilette. Aber das ist in der letzten Woche bei täglich über 30 Grad Außentemperatur natürlich erstmal niemandem aufgefallen, weil alle gedacht haben, naja klar, wir haben ja alle so viel Durst und so. Und dass er schlapp ist, ist bei der Witterung jetzt auch kein Wunder. Und dass die Schulleistungen nachlassen, ja meine Güte, es ist eben Ende des Schuljahres und keiner hat mehr Lust und so. Und dann
kennt man auch.
Ging die Mama mit ihm gestern zum niedergelassenen Kinderarzt, weil sie den Eindruck hatte, er hat vielleicht eine Blasenentzündung, weil er so viel zur Toilette muss. Und dann kam aber nicht die Blasenentzündung, sondern der Typ 1-Diabetes raus, weil er ganz viel Glucose im Urin hatte.
Oh, Okay, das ist ja also fast so ein bisschen eine aufmerksame Mama, aber trotzdem ja fast ein Zufallsbefund erstmal, weil dran gedacht, dass das Diabetes ist, hat sie ja wahrscheinlich dann auch nicht.
Nein, hat sie nicht. Also ja. Wir haben sie auch gerade selber gefragt, ob sie daran gedacht hat. Und sie hat noch gesagt, sie hat letzte Woche zu ihrem Mann gesagt, Mensch, da gibt's doch eine Krankheit, die damit einhergeht. Und dann haben aber beide gesagt, ach nee, bei dem Wetter, das ist doch alles ganz normal. Was tatsächlich so ist, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Diabetes sehr früh erkennt und die Kinder in einem guten Allgemeinzustand zu uns kommen. Das heißt, dass die nicht schon total ausgetrocknet, also wir Mediziner sagen dazu, exsikiert sind, sondern dass die noch zu uns kommen, wenn es denen noch relativ gut geht. Das ist für die Kinder sehr viel besser, weil wir dann gleich mit so einer Spritzentherapie anfangen können und sie auf keinen Fall auf die Intensivstation müssen, was für die Kinder einfach immer traumatisch ist. Und es ist auch für die Langzeitprognose sehr viel besser, wenn die Kinder ohne diese sogenannte Ketoazidose, also diese schwere Austrocknung, in die Klinik kommen. Und weil das so ist, hat zum Beispiel das Klinikum Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt vielleicht so vor 2 Jahren eine Kampagne ins Leben gerufen, wo alle Kinderärzte motiviert wurden, bei den Kindern im Rahmen der U6 oder der U7 7a, also entweder mit 1 Jahr oder mit 2 Jahren, so einen Flyer in das Vorsorgeheft reinzulegen und die Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben auf die Zeichen vermehrtes Trinken, vermehrtes Wasserlassen, Gewichtszunahme und Abgeschlagenheit, Müdigkeit achten sollen und dann im Zweifel eher mal mehr als einmal weniger zum Kinderarzt zu gehen, um zu überprüfen, dass es eben nicht ein Diabetes mellitus Typ 1 ist. Und unsere niedergelassenen Kollegen sagen, dass dadurch keine Panik ausgelöst wurde, es nicht jetzt irgendwie ständig Leute kommen, die denken, ihr Kind hätte einen Diabetes, was gar nicht stimmt. Und man hat dann auch eine Studie am Klinikum Stuttgart gemacht, wo man gezeigt hat, dass diese Erkrankungsraten natürlich nicht zurückgegangen sind, aber dass die Rate an Kindern, die in schlechtem Allgemeinzustand ins Krankenhaus kamen, dadurch deutlich zurückgegangen sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass gut aufgeklärt wird. Das heißt, dass Menschen einfach sensibel auf diese Zeichen bei ihren Kindern achten.
Du hast jetzt schon ganz kurz gesagt, der Junge gestern, der ist 9 Jahre alt. Ab welchem Alter hat man denn, kann man das denn haben sozusagen? Ist es schon bei Neugeborenen oder ist das, entwickelt sich das?
Das ist eine ganz spannende Frage tatsächlich. Als ich angefangen habe, war so der Klassiker, ein Diabetes Typ 1 Patient ist 12 Jahre alt, geht aufs Gymnasium, kommt mit der Situation gut zurecht und wird das Kind schon schaukeln. Es gibt oder es gab auch damals schon Ausnahmen und wir merken aber immer häufiger, dass die Patienten immer jünger werden. Also es gibt in ganz seltenen Fällen einen angeborenen oder einen neonatalen Typ 1 Diabetes. Das ist aber wirklich eine Rarität. Okay. Was wir aber doch immer wieder sehen, mehrmals pro Jahr, dass die Kinder zum Teil 1,5 sind, 2, gerade 3. Also da haben wir auch einige in Betreuung inzwischen. Und das macht das Ganze natürlich deutlich komplizierter. So ein 2-jähriges Kind kann natürlich nicht Broteinheiten rechnen, sich Insulin spritzen, sich Blutzucker messen. Die sind natürlich immer auf Hilfe von außen angewiesen. Und die haben natürlich auch ein sehr unregelmäßiges Essverhalten, was das Ganze noch mehr erschwert. Ja, wir fangen mal gar nicht an mit Kita, Kindergarten, sonstige Betreuungen. Das ist wirklich herausfordernd.
Ich stelle mir das auch für die Eltern herausfordernder vor, in dem Alter das zu erkennen. Also da ist ja dann der Kinderarzt, die Kinderärztin nochmal ganz anders gefordert sozusagen.
Absolut, absolut. Und das, diese Kleinen sind tatsächlich auch ganz oft die, die mit dieser Ketoazidose, also der Austrocknung und Übersäuerung auf der Intensivstation landen, weil man in dem Alter überhaupt nicht dran denkt und auch die Symptome nicht so eindeutig sind. Und die sind kleiner, die sind viel leichter, die haben auch viel weniger Kapazität, das irgendwie noch auszugleichen. Die rutschen schneller mal in so einen Zustand, der dann auch kritisch werden kann. Und natürlich für die Eltern, also da bricht natürlich eine Welt zusammen. Ein vorher gesundes Kind ist jetzt 24/7 im Prinzip auf Hilfe angewiesen. Da sind wir sehr, sehr auf unser Team müssen wir uns verlassen können, bestehend aus Psychologen, aus Physiotherapie, uns Diabetesärzten, unsere Diabetesberaterin, die Frau H. ist da wirklich zum Teil mehrfach täglich telefoniert, die mit den Patienten, wenn sie dann zu Hause sind. Mhm. Also da ist wahnsinnig viel Einsatz. Natürlich auch von der Station, die Essen berechnen muss und immer nach den Kindern gucken muss.
Vielleicht kommen wir jetzt mal ein bisschen dazu. Danke für die tolle Überleitung. Was ist denn, wenn es jetzt zu einer Entdeckung sozusagen bei einem Kind kommt mit Diabetes? Vielleicht mit dem Jungen jetzt, den ihr gestern aufgenommen habt. Jetzt ist er da. Und jetzt?
Genau, und jetzt. Also das, was uns immer das Allerwichtigste ist, dass wir am ersten Tag ein ganz ausführliches Gespräch mit der Familie und dem Kind selber führen. Vor allen Dingen natürlich mit dem Kind, je nach Alter. Und allen erstmal erklären, dass der Diabetes keine Katastrophe ist, dass man mit dem Diabetes wirklich sehr gut leben kann, dass die Kinder nach Hause gehen werden und alles genauso weitermachen werden, was sie früher auch gemacht haben. Sie werden zur Schule gehen, Sport treiben, auf Partys gehen, ins Schullandheim fahren. Und alle diese Dinge, nur mit der Besonderheit, dass sie eben Diabetes haben. So ein Klinikaufenthalt dauert dann bei uns circa 10 bis 14 Tage, was daran liegt, dass man zum einen erstmal die Blutzuckerwerte ins Normalniveau bringen muss, was mal schneller und mal langsamer geht. Mhm. Man darf das auch gar nicht zu schnell machen. Da geht es den Patienten manchmal am Anfang auch nicht so gut, wenn man da die Werte zu schnell runterbringt. Und dann muss man den Kindern und deren Familien, egal wer da dazugehört, also ob das getrennte Eltern sind, wo wir die Eltern getrennt schulen müssen, ob das eine Familie ist, die wunderbar zusammenarbeitet, ob das noch Großeltern sind, die Geschwister, die noch die Kinder mit versorgen und so weiter. Denen müssen wir alles beibringen, was für den Diabetes wichtig ist. Dazu gehört als erstes, die Notsituation zu erkennen, was ist eine Überzuckerung und was ist eine Unterzuckerung und wie muss ich darauf reagieren. Und dann müssen wir ihnen erklären, wie sie ihren Alltag bewältigen. Und dazu gehört vor allen Dingen, bei jeder Mahlzeit zu gucken, was möchte ich essen? Sind da Kohlenhydrate drin? Und wenn ja, wie viele? In welchem Lebensmittel sind Kohlenhydrate drin? Und wie rechne ich aus, wie viele Kohlenhydrate jetzt in meinem Essen drin sind und wie viel Insulin muss man sich dafür spritzen? Das klingt am Anfang total kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht kompliziert. Das sind alles einfache Dreisatzrechnungen. Und wenn man mal begriffen hat, welche Lebensmittel kohlenhydrathaltig sind und welche nicht, dann geht es eigentlich.
Dann hat man schon ziemlich viel geschafft,
sozusagen.
Genau, dann
geht es eigentlich ganz gut. Genau, und dann muss man sich dann mit den Patienten eben anschauen, was sie für einen Tagesablauf haben, eventuell mit der Schule sprechen. Die Eltern müssen die Schule informieren, muss man gucken, wie und wann die Kinder wieder in die Schule gehen können. Dann muss man über den Sport sprechen, schauen, wie geht es.
Hat der für Auswirkungen? Das habe ich mal gehört, weil unser großer Tennisstar ist ja Diabetes-Patient, der Alexander Zverev.
Genau.
Und da habe ich irgendwie auch mal in einem Interview, dass der auch ein bisschen gucken muss, wie viel er sich spritzen muss und wie viel Leistung er bringen muss an dem Tag.
Genau. Also beim Sport ist es ja so, dass der Sport verbraucht Energie. Und dadurch, dass der Sport Energie verbraucht, kann man eben unterzuckern. Man kann entweder während des Sports unterzuckern oder nach dem Sport. Und das muss man den Patienten beibringen, wie sie da auf sich achten, dass sie immer nur mit einem guten Blutzuckerwert in die Sportsituation reingehen sollen und dann auch während des Sports den Blutzucker kontrollieren und das auch hinterher nochmal kontrollieren. Und alle diese Dinge bringen wir den Patienten bei. Und es ist so, wenn ein Patient und seine Eltern gut geschult sind, dann kommt man mit dem Diabetes einfach auch gut zurecht.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann, wenn man so eine Diagnose bekommt, auch als Eltern dann, die machen sich vielleicht manchmal sogar mehr Sorgen wie das betroffene Kind selber, dass man das ja auch wirklich erstmal im Stress ist und denkt, oh Gott, da darf ich nichts falsch machen und das erstmal so ein Riesenberg ist, wo man so denkt, oh je, jetzt hat mein Kind eine chronische Erkrankung. Du hast Hanna schon kurz gesagt, da gibt's ja durchaus auch eine andere Form von Hilfe, die man vielleicht noch braucht, um damit dann gut umgehen zu können und nicht bei jedem kleinen Veränderungen auf der Skala der Werte irgendwie in Panik zu geraten als Eltern.
Das ist absolut so und das ist auch eine unserer großen Aufgaben, die, ich nenne es mal psychologische Mitbetreuung, dass wir immer wieder sagen, das ist machbar, das kriegen Sie hin, unterstützend zu arbeiten. Und man merkt aber auch ganz schnell, dass die Familien sich unheimlich schnell berappeln und Wissen aufsaugen. Und manchmal kommt man auch wirklich 1,5 Stunden aus der Schulung nicht raus, weil die eine riesen Liste haben mit Fragen, die auftauchen einfach, die wir versuchen, alle zu beantworten. Und wir sagen auch immer, fragen Sie die Sachen im Zweifelsfall 4-mal, 5-mal, bis Sie es für sich verstanden haben. Also es kostet Zeit und die nehmen wir uns natürlich, um die Familie möglichst gut drauf vorzubereiten. Wir haben auch eine Psychologin mit an Bord, die im Zweifelsfall entlastende Gespräche führen kann, auch nach dem stationären Aufenthalt. Und was wir immer machen, bevor wir die Familie nach Hause lassen, ist, einmal lassen wir die einen halben Tag nach Hause. Und abends kommen sie wieder und können von ihren Erfahrungen berichten und haben immer die Telefonnummer natürlich von der Station in der Tasche, falls irgendwas ist. Und dann dürfen sie einmal noch einen ganzen Tag nach Hause zum Üben. Und erst wenn die Familie sich sicher fühlt, lassen wir sie nach Hause. Danach sind die auch immer ganz eng angebunden. Also wir telefonieren zum Teil täglich, besprechen Probleme, Dinge, die aufgetreten sind. Oft ist es so, dass die Kinder die ersten paar Tage noch nicht in die Schule gehen, sondern sich zu Hause erstmal zurechtfinden sollen. Aber auf der anderen Seite gucken wir natürlich, dass die möglichst schnell zurück in den Alltag kommen. Und die Kinder machen das oft auch gar nicht so ängstlich, ganz gut. Die sagen auch nach 2 Tagen, oh, kann ich jetzt nicht endlich wieder in Sport? Ich will normal sein, ich will normal am Leben teilnehmen. Da sind es oft eher die Eltern. Also natürlich, je kleiner die Kinder, zum Teil telefonieren wir oder schreiben wir E-Mails mehrfach am Tag, bis die zu Hause so ein bisschen Sicherheit gewonnen haben. Am Anfang muss man oft auch das Insulinschema noch ein bisschen anpassen, weil dadurch, dass der Körper in so einer Stresssituation war und dann entspannt, ändert sich da oft auch noch ein bisschen was, bis man eine richtig stabile Situation hat. Und da müssen die Eltern oft ganz schön arbeiten, aber die kriegen das oft richtig gut hin. Wir haben inzwischen ja auch viele Hilfsmittel. Wir hatten schon mal kurz die Pumpe angesprochen,
was wir gerade noch fragen.
Im Verlauf machen oder bei ganz kleinen Patienten auch gleich, weil das einfach bedeutet, dass man nicht so viele Piekser machen muss, nicht so viele Insulininjektionen. Da haben die Kinder so ein Apparätchen, an dem ein Katheter angeschlossen ist, der in der Bauchhaut sitzt. Und diese Pumpe gibt kontinuierlich ein bisschen Insulin ab. Und immer wenn man dann was isst, kann man einen sogenannten Bolus, also eine bestimmte Insulinmenge abgeben und dadurch das Essen abfangen. Und
das ist natürlich super praktisch. Aber das misst jetzt nicht selber das Essen und sieht dann, wo ich gerade bin.
Ja, das wäre
und
cool.
Und dann gibt es genau den richtigen.
Nicht ganz.
Schade.
Also es gibt inzwischen die Sensoren, die man ja öfter mal sieht, inzwischen auch im Freibad. Das sind oft so runde oder eckige Dinger, die am Arm kleben.
Ja, ja.
Das sind die sogenannten Glukosesensoren. Ja. Die messen also die Gewebe, den Gewebezucker, nicht den Blutzucker, sondern den Gewebezucker. Und dadurch spart man sich aber auch Fingerpiekser, was natürlich für die Haut und die Finger gut ist. Auch das ist natürlich ein technischer Meilenstein gewesen in den letzten Jahren.
Und dann piept das Handy, wenn man da drüber ist und hat dann den Verlauf.
Ja.
Genau, eine gute Freundin von mir hat das auch, deshalb kenne ich
das. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Es gibt inzwischen auch Pumpen und Sensoren, die miteinander arbeiten, die, wenn man nichts isst, automatisch den Blutzuckerspiegel regulieren, indem sie mal mehr oder mal weniger Insulin abgeben. Also das ist echt richtig cool. Was die Pumpen bisher nicht können, die erkennen nicht, ob man isst oder nicht. Man muss immer sagen, ich esse jetzt. Idealerweise muss man sagen, was man isst. Es gibt Apps, da kann man die Mahlzeit abfotografieren und dann errechnet es einem so grob, wie viele Kohlenhydrateinheiten das wohl sein werden. Aber wir sind Freunde der Waage und des genauen Messens, weil man bei kleinen Kindern das einfach genau haben möchte. Und was ist, wenn das Handy nicht funktioniert? Da muss man ja auch wissen, was man ungefähr berechnen muss. Das ist auch so toll, die Technik ist, wenn sie mal ausfällt oder wenn die Firma Lieferschwierigkeiten hat, dann muss man immer auf die Basics zurückgreifen können. Das ist auch ganz, ganz wichtig und versuchen wir zu vermitteln, dass die Familie für jede Lebenslage gerüstet ist. Sei es jetzt, ich hatte vor ein paar Jahren einen Jungen, der ist zum Weltpfadfinderlager nach Südkorea geflogen für 3,5 Wochen. Die Mama hat, glaube ich, nicht viel geschlafen in der Zeit zu Hause. Der Junge hat es ohne Probleme gemacht. Also man kann Dinge tun, auch mit Diabetes.
Super. Mhm.
Muss man schon ganz klar sagen. Und da hilft die Technik natürlich enorm.
Ja, ist ja Wahnsinn. Mal gucken, was es da noch gibt in der Zukunft auf diesem Markt, dann was sich da vielleicht noch weiterentwickelt, dass es irgendwann mal ganz automatisch alles funktioniert mit automatischem Insulin geben und messen, alles in einem irgendwie. Wer weiß. Aber so weit sind wir noch nicht. Und auf jeden Fall ist es gut, falls die ausfällt, dass man sich auskennt. Ich fände es noch wichtig, das Thema Essen nochmal anzusprechen, weil wenn man das hört, Diabetes an sich, dann denkt man ja immer gleich, oh, Süßigkeiten, böse, 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 was man ja so kennt von dem Altersdiabetes und der Opa kriegt jetzt keine Sahnetorte mehr und so. Wie ist es denn bei Diabetes? Sollte man, wenn man auch bei den Kindern, wenn man dieses Thema dann hat, die Ernährung umstellen oder gibt es da was, was ihr sagt, also das jetzt vielleicht jetzt nicht mehr so essen oder alles essen, man muss nur richtig spritzen?
Genau, was du sagst, alles essen, man muss nur richtig spritzen. Das ist auch eine Message, die wir versuchen, den Familien ganz, ganz früh nahezubringen, dass wir sagen, es ändert sich für euch an der Ernährung nichts. Wir essen alles genauso weiter wie vorher auch. Es gibt so diese alte Diabetes-Diät, oh, der hat Zucker, der muss Diabetes-Diät einhalten und womöglich Diabetes-Schokolade im Diabetikerregal einkaufen oder sowas.
Genau.
Das gibt's alles nicht mehr. Also zumindest nicht in der Kinderdiabetologie.
Bei meiner Oma gab es deshalb nur Zart-Bitter-Schokolade. Das war für mich sehr traumatisierend als Kind. Da wusste ich, da gibt's nie gescheite Schokolade.
Also das vermitteln wir den Patienten ganz früh, dass sie alles genauso weiter essen wie dürfen wie früher. Mhm. Der Diabetes ist, wie gesagt, nicht ausgelöst durch Essen von zu vielen Süßigkeiten. Mhm. Und wir werden auch ganz oft am Anfang gefragt, oh nein, darf mein Kind jetzt nie wieder Süßigkeiten essen? Das ist überhaupt gar nicht so, weil die Süßigkeiten brauchen wir ja zum Beispiel, gerade wenn eine Unterzuckerung auftritt, dann muss das Kind in dem Fall Süßigkeiten essen, Traubenzucker oder Apfelsaft trinken oder dann noch hinterher ein Hanuta oder ein Duplo oder irgend sowas essen. Mhm. Ja? Auch wenn es gerade gar keine Lust auf was Süßes hat, weil wir brauchen das, um den Zucker wieder hochzukriegen. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass man keine Süßigkeiten mehr essen darf. Mhm. Prinzipiell ist es aber so, wenn man so während des normalen Essens sehr viele einfache Kohlenhydrate zu sich nimmt, also einfachen Zucker oder Weißmehlprodukte, dann schießt jeder Blutzucker, im Übrigen auch unserer, ziemlich hoch und der Körper bringt ihn dann wieder runter, beziehungsweise die Pumpe oder das Insulin bringt ihn wieder runter, aber es birgt immer die Gefahr damit, dass man anschließend dann wieder unterzuckert. Das heißt, wir machen schon eine Ernährungsberatung und wir haben jetzt seit letztem Monat dankenswerterweise auch eine Ernährungsberaterin, die uns dahingehend unterstützt, dass wir alle Patienten beraten, sich möglichst gesund und ausgewogen zu ernähren.
Vollkorn, was ja keinem schaden kann.
Genau, was keinem schadet. Wir sagen auch immer dazu, das schadet der ganzen Familie nicht. Auch wenn alle schlank sind, ist es immer gesünder, sich gesund zu ernähren, viele Vollkornprodukte zu essen, viel Obst und Gemüse zu essen und auf die Süßigkeiten im Alltag weitgehend nicht zu verzichten, aber einfach wenige davon zu essen. Was wir tatsächlich die Patienten bitten zu verzichten, sind süße Getränke, also sowas wie Softdrinks.
Fanta oder irgendwas.
Genau, oder auch Säfte. Mhm. Das setzen wir zur Bekämpfung der Unterzuckerung ein. Sollte aber, wenn jemand es unbedingt trinken möchte, wirklich nur in Kombination mit einer Hauptmahlzeit getrunken werden, damit man das Insulin dafür entsprechend halt berechnen kann. Mhm. Aber ansonsten gibt es keinerlei Verbote.
Was, das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht. Was mich jetzt zum Abschluss noch ein bisschen interessieren würde, ist, wir haben jetzt auch viel über die Familien gesprochen. Was ist denn so eure Erfahrung mit einem Jugendlichen selber? Was sagt der denn zu seiner Erkrankung oder diejenige? Weil die Familie, die Eltern, die sind natürlich erstmal in Sorge ums Kind, was völlig verständlich ist. Wie gehen denn die Kinder, wenn sie sowas hören, dann, dass sie so eine Erkrankung haben? Wie gehen die denn selber damit um? Was ist denn da eure Erfahrung?
Also die meisten gehen sehr gut und sehr konstruktiv damit um, finden sich auch erstaunlich schnell im Alltag zurecht. Ich würde sagen, das ist die große Mehrheit. Es gibt ein paar, die dann in so einen Perfektionismus verfallen und alle Werte perfekt im Normbereich haben wollen und anfangen, tatsächlich unter Umständen mit dem Essen sich extrem zurückzunehmen. Vor allem Mädels neigen dazu, manchmal Kohlenhydrate wegzulassen. Auch wenn wir sagen, die sind wichtig fürs Wachstum. Kohlenhydrate sind wichtig fürs Denken. Unser Gehirn kann nur Zucker verstoffwechseln. Da muss man dann auch aufpassen, dass das nicht in eine Essstörung zum Beispiel mündet. Dann gibt es auch die anderen, die so ein bisschen schlurimäßig unterwegs sind, also gerade so schwer pubertierende, die lassen dann auch mal die Pumpe in der Schublade liegen und sagen, oh, puh, oh nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die merken oft relativ schnell, dass es ihnen schlechter geht ohne Insulin, also die kriegen dann zwangsläufig einen ziemlichen Denkzettel verpasst. Aber wir haben auch Patienten, die sollen in der Regel ja alle 3 Monate bei uns in der Sprechstunde vorstellig werden, dass man den Verlauf kontrolliert, eventuell Faktoren anpasst, Probleme bespricht. Da haben wir schon so ein paar Kandidaten, die einfach auch schlechte Verlaufswerte haben. Und man muss irgendwie hoffen, sie bei der Stange zu halten, in der Hoffnung, dass diese Pubertätshormone dann irgendwann abgebaut sind und sie das Denken wieder anfangen und dann vielleicht auch wieder Motivation kriegen. Wir haben auch Patienten, die wir mal stationär neu aufnehmen müssen, um sie nachzuschulen, um einfach nochmal die Ernährung mit ihnen durchzugehen. Vielleicht die Faktoren überprüfen, ob wir vielleicht einfach nicht richtig eingestellt haben. Und was auch immer eine gute Sache ist, sind zum Beispiel Rehas, die es auch speziell für Diabetiker gibt. Oder es gibt auch wirkliche Ferienschulungen für Diabetiker. Also es gibt Kliniken, die das machen, wo die dann für 10, 15 Tage hingehen, je nach Alter, mit oder ohne Eltern. Und da einfach nochmal ganz genau über alles aufgeklärt werden. Dann würden auch über Tage hinweg einfach Optimierungen nochmal durchgeführt. Und oft hilft es denen, wenn die mit Gleichaltrigen, die im gleichen Boot sitzen, zusammen sind, sehen, ah ja, okay, der hat die gleiche Pumpe wie ich, der hat das Problem. Zum Teil inzwischen werden Schulungen gemacht, nur noch mit Kindern manchmal, die alle die gleiche Pumpe haben. Und dann hat man da 10, 12 Kinder, die das machen. Und das ist für die super. Die kommen auch richtig motiviert wieder, haben dann zumindest für ein paar Termine dann auch wieder gute Zucker.
Vielleicht neue Freunde gefunden,
vielleicht auch neue
mit denen
Freunde,
sie sich auch über dieses Problem dann über den Verlauf auch nochmal anders austauschen können.
Total. Und es gibt auch also viele Diabetesforen, wo manche Eltern extrem aktiv sind und ganz viele Tipps geben. Also zum Teil, die nörden sich da in Themen rein. Also die haben zum Teil hier den Algorithmus der Pumpe verstanden. Da kommen wir schon nicht mehr mit. Die fuchsen sich so rein, aber die haben das natürlich auch jeden Tag vor sich und jede Mahlzeit stehen sie vor dem Problem und bewältigen das. Also das ist wirklich beeindruckend, toll, wie sich Familien da zu helfen wissen und
das
einfach
zu ihrem
damit.
Thema auch
genau,
machen,
ja. Um wir sehen Beste. Das auch immer als, also mein Bild ist immer so am Anfang. Die Diagnose Diabetes ist so die Schocknachricht, wie wenn auf CNN jetzt die große Katastrophenmeldung im Hauptfeld kommt. Und unser Ziel ist es, dass wieder das Leben auf den Hauptbildschirm kommt und da, wo normalerweise so die Aktienkurse unten durchlaufen, dass da dann der Blutzucker und die Menge Insulin läuft. Man hat es schon so auf dem Schirm, aber das ist nicht mehr das Hauptthema. Das ist unser Ziel und wenn wir das schaffen, sind wir total glücklich.
Ein wunderbares Schlusswort. Besser hätte ich es gar nicht machen können. Ganz lieben Dank. Es war total spannend für mich. Schön, dass ihr da wart und alles Gute für euch erstmal. Und tschüss zusammen.
Vielen Dank.
Das war Deine Gesundheit. Der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.